Deutschlandfunk, Information und Musik.
Im Mittelpunkt der Sendung steht der Spross einer berühmten Künstlerfamilie, der Wedekinds. Michael Köhler hat den Musiker und Autor Anatole Renier getroffen. Sie hören eine Wiederholung der Sendung vom 1. Januar.
Guten Morgen wünscht Ihnen Michael Köhler. Wie auch in den vergangenen Jahren steht nun eine Persönlichkeit im Mittelpunkt von Information und Musik. Diesmal ist es der Autor und Musiker Anatole Renier. Bei dem Nachnamen Renier erinnert sich bestimmt der ein oder andere gleich an seinen berühmten Vater, den Schauspieler Charles Renier. Noch bekannter ist indes seine Mutter Pamela Wedekind, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eng mit Erika und Klaus Mann, den Kindern von Thomas Mann, befreundet war. Pamela Wedekind ist überdies die Tochter von Tilly und Frank Wedekind, dem wegweisenden deutschen Dramatiker. Kurz, Anatole Renier, der Enkel von Frank Wedekind, spricht nun über seine Künstlerfamilie, die dramatische Moderne um 1900 und was es heißt, Spross einer berühmten Schauspielerfamilie zu sein. Ich habe ihn an seinem Wohnort in München besucht. Wenn ich Sie frage, was Sie so treiben, was antworten Sie dann?
Dann würde ich sagen, dass ich Musiker und Autor bin und Vortragskünstler.
Und groß geworden ist dieses Vortragskünstlerkind aber nicht in München, sondern am Starnberger See.
Richtig. Am Starnberger See geboren bin ich in St. Heinrich, einem kleinen Ort am südlichen Ende des Sees, und dann später aufgewachsen in Ambach. Und Ambach ist ein Kultort, wo ganz viele Leute gewohnt haben und immer noch wohnen, und ein besonderer Ort.
Wir werden im Verlauf des Gesprächs bestimmt noch drauf kommen. Sie sind unter anderem auch mit einem Kind der berühmten Schauspielerin Marianne Hoppe groß geworden. Daraus ist viel, viel später ein Buch erwachsen, aber machen wir nicht so schnell, weil es soll in unserem Gespräch auch um Bezüge in Vergangenheit und Zukunft und in die Künste gehen. Sie haben früh eine Neigung entwickelt, nämlich das Gitarrespielen, das Sie dann professionalisiert haben, und sind zum Studium nach England gegangen. Ist das richtig?
Richtig, genau richtig. Ich habe früh die Schule verlassen. Es war sicher unvernünftig von mir, aber meine Eltern haben es zugelassen und bin nach England gegangen, weil ich unbedingt von dem großen Gitarristen John Williams lernen wollte, der ja nur 4 Jahre älter ist als ich. Also ich war damals 16, er war 20, schon weltberühmt und natürlich ein unerreichbares Vorbild. Und die Gitarre war immer eine Art unglückliche Liebe von mir, weil ich nicht die Begabung hatte, die man eigentlich braucht, um ein bedeutender Virtuose zu werden. Und hatte aber dafür andere Qualitäten, die, also wie ein ausdrucksvoll spielen zu können, sehr schön spielen zu können, auch relativ gut spielen zu können, aber eben nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Aber immerhin habe ich ja dann, weiß nicht wie lang, 30 Jahre war ich hauptberuflich Gitarrist und Gitarrenlehrer.
Eben, Sie haben am Konservatorium gelehrt, und jetzt machen Sie es nicht kleiner, als es ist. Sie haben unter anderem auch bei keinem Geringeren als Julian Bream auch gelernt.
Ja, richtig. Und auch bei Segovia hatte ich Kurse und konnte dieses Wissen, was ich da mir angeeignet habe, in einer Zeit, als die Gitarre ja noch viel weniger bekannt war als heute, konnte ich da sehr viel vermitteln, weil ich einen gewissen Wissensvorsprung hatte und eben gewisse Tricks und Fingersätze und so weiter aus erster Hand hatte und auch wusste, wie man Dinge vereinfacht, wie man die logische Abläufe schafft, technisch und so weiter. Insofern war ich ein guter Lehrer und habe auch viele Gitarristen ausgebildet.
Wir werden im Laufe des Gesprächs merken, dass sich wahrscheinlich ein Bogen schließt, denn Ihr nicht geringer Großvater war auch Gitarrist und nicht nur Dramatiker. Und diese Rückbezüge in die Vergangenheit, die sind, glaube ich, in Ihrem Leben ganz, ganz wichtig. Aber die waren in dem Moment, in jungen Jahren, noch nicht so bewusst, oder?
Waren sie nicht, aber ohne die sehr geringen gitarristischen Fähigkeiten von Frank Wedekind, die sich auf 3-4 Akkorde beschränkt haben und die er meiner Mutter, Pamela Wedekind, beigebracht hat, als sie ein Kind war. Und sie hat eben diese Griffe mir beigebracht, als ich vielleicht 5 oder 6 war. Sie gesagt, hier, schau mal, das ist C-Dur, das ist D7, das ist A-Moll oder F oder wie auch immer, ja. Und dann...
Damit kann man auf der Gitarre schon viel machen.
Ja, natürlich, natürlich. Da kann man wunderbar begleiten. Und meine Mutter konnte das auch. Sie hatte eine sehr eigenwillige Technik auf der Gitarre, ganz einfach, aber eine große Wirkung.
Anatole Renier ist Autor, Gitarrist und Vortragskünstler. Und er ist Sohn von Charles Renier und Pamela Wedekind, sowie Enkel des Dramatikers Frank Wedekind. In seinem Buch »Wir Nachgeborenen« hat er sich mit der Geschichte von Kindern berühmter Eltern befasst. Sein Vater Charles Renier war in den 50er und 60er Jahren ein vielgefragter Schauspieler. Er war unbelastet von Verwicklungen in das NS-Regime. Im Gegenteil, kaum bekannt ist, dass die Nazis ihn 1934 schon in ein KZ steckten. Vielen Zuschauern ist Charles Renier als Darsteller aus den Edgar Wallace-Filmen der 60er Jahre bekannt. Sohn Anatole heiratete Ende der 60er Jahre die israelische Sängerin Nechama Händel. Gemeinsam wanderten sie später mit ihren 2 Kindern nach Australien aus. Reniers Frau Nachama ist 1998 gestorben. Die Kinder leben heute in England. Anatole Renier hat erst spät begonnen, Bücher zu schreiben. Ich habe ihn gefragt, sind Sie ein Spätzünder?
Absoluter klassischer Spätentwickler, ja, ja. Und noch nicht am Ende, hoffentlich.
Schon in Ambach, wir haben es eben erwähnt, sind Sie ja auf Leute getroffen, die schon berühmte Eltern hatten. Und daraus haben Sie dann dieses wunderschöne Buch gemacht, Wir Nachgeborenen. Warum haben Sie das getan?
Ich sage es ehrlich, es war gar nicht meine Idee. Das hat der Literaturagent und Autor Thomas Karlauf, der sich meiner angenommen hatte, der das meine Wedekind-Biografie rezensiert hatte in der FAZ, da, so haben wir uns kennengelernt. Und eines Tages rief er an und sagte, hören Sie mal, das wird gelegentlich, lese ich mal Artikel, so, das könnten Sie doch viel besser, machen Sie es doch mal. Und dann habe ich mich da reingekniet. Ja. Aber um nicht jetzt wie an einer Wäscheleine den, ja, denn wo man sich fragt, ja, warum den und warum nicht den oder warum nicht einen anderen, ja, habe ich gesagt, na gut, dann erzähle ich meine eigene Geschichte. Denn aus dieser wird wieder klar, warum ich meinetwegen Benedikt Hoppe oder Dominik Graf oder so weiter, Diana Kempf, die Tochter von Wilhelm Kempf, ja, Friedo Mann, warum ich gerade die interviewe. Und daraus ist dieses Buch geworden und das gibt ihm auch eine gewisse Lebendigkeit, weil es eben nicht eine Aneinanderreihung von zusammenhanglosen Personenbeschreibungen ist, sondern schon einen gewissen inneren Faden hat.
Wenn Sie natürlich 100-mal gehört haben, dass Sie Ihrem Vater eben nun mal unverschämt ähnlich sehen, das kennen Sie, ne? Dass man, ich bin Kind der 60er Jahre und wir sind natürlich nicht mit seinen Aufführungen in Greifswald bekannt geworden, aber natürlich mit den ganzen Fernsehfilmen. Ich kann manche Dialoge auswendig, wenn er zu Eddie Arendt sagt, im Schwarzen Abt, Horatio, ja, Sir, was tun Sie da? Ich suche einen Mörder. Können Sie das gefälligst etwas leiser tun?
Ja, solche Sachen haben ihm sehr gelegen. Solche süffisanten, feinen, ironischen Spitzen.
Unüberbietbar. Aber der Reihe nach. Der Vater wuchs in Straßburg auf und Badenweiler, daher auch der französische Name. 1929 ist er dann in der Schweiz, in Davos, trifft auf Klabund. Auch hier haben wir schon frühe Begegnungen mit Kunst, ganz intensiv. Was mir neu war, was ich erst von Ihnen erfahren habe, Ihr berühmter Vater, der Schauspieler, der in den 50er, 60er Jahren ganz wichtig war, wir kommen gleich noch drauf, ganz wichtige Dinge eingespielt, hat 1934 mal für ein halbes Jahr im Konzentrationslager gesessen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, ja. Genau, 34, glaube ich, Dezember 34 bis April oder Mai 35. Und zwar im KZ Lichtenburg, das ist bei Torgau an der Elbe, kann man heute noch besichtigen. Ich habe da auch seinen Namen gefunden im Register und habe gesehen, dass seine Mutter ihm mal 20 Mark geschickt hat. Und da war er. Und das war ganz klar, als Kinder wurde da nicht drüber gesprochen. Es wurde gesagt, ja, der Vater war mal im KZ, der hat auch mal ein bisschen was erzählt, dass man habe seinen Schädel vermessen und so und hat auch irgendwie mal erzählt, dass Himmler mal, alle mussten in der Nacht raus und dann war Himmler auf dem Hof und hat eine scharfe Rede gehalten, das seien ja hier unhaltbare Zustände, hier müssten mal andere Seiten aufgezogen werden. Und ja, warum? Es war ja 1934 im Juni der sogenannte Röhmputsch, wo es sehr viel um Homosexualität ging und danach waren Razzien überall in Lokalen, einschlägigen Lokalen etc. Wer da aufgegriffen war, wurde einkassiert. Und das waren jetzt nicht irgendwelche Penner oder Strichjungen oder was, das waren Anwälte, Ärzte, Kaufleute und so weiter. Und der junge Charles Renier, der war damals 20.
Jahrgang 1914.
Genau, ist in einem homosexuellen Lokal aufgegriffen worden und kam, das war kurz vor Weihnachten 34, hat Weihnachten, glaube ich, sogar im Columbia-Haus, einem ganz berüchtigten Ort auf dem Tempelhofer Feld, das war quasi ein illegales Gefängnis der SS und SA, also einer der schlimmsten Orte, er hat da nichts drüber erzählt, aber dann kam er eben nach Lichtenburg und hat da zum Teil Freundschaften fürs Leben gefunden, ja, mit anderen Gleichaltrigen, ein Schauspieler Peter Schütte hat er dort kennengelernt und ja.
Warum ist er Ihrer Meinung nach im Nachkriegsdeutschland und der jungen Bundesrepublik viel gebucht worden?
Ich denke, weil der Typ gefragt war. Weil, ich habe das mal so formuliert, der deutsche Held hatte abgedankt für lange, lange Zeit. Jetzt kommt er wieder leider ein bisschen zurück. Aber eine Zeit lang war man von ihm doch relativ verschont. Und mein Vater war eben dieser französische, intellektuelle, schlanke Typ mit einer außerordentlich präzisen Sprache. Das kam an, das war wichtig, das war nichts Überkommenes. Er war ja auch im Dritten Reich, hatte er eine kleine Stellung in den Münchner Kammerspielen, aber hatte keine Karriere gemacht.
Sie haben mal was Wichtiges gesagt, bei ihm hörte man keinen Kasernenhofton.
Richtig, genau. Das war ihm völlig fremd. Er hatte immer diesen konversationsleicht ironischen, leichten Ton. Er ist nie laut geworden.
Auch als Vater nicht, ne?
Auch als Vater nicht. Konnte aber sehr verletzend sein mit irgendeiner ganz gezielten Bemerkung, also wenn ihm was nicht gepasst hat. Aber nie mit irgendwie brachial, nein, sondern immer elegant und ja, irgendwie ruhig und geistig überlegen.
Frank Wedekind, der deutsche Dramatiker der Moderne, und Verfasser von Frühlingserwachen, stirbt 1918 an einer Blinddarmoperation. Er hinterlässt, ohne Vermögen, seine Frau Tilly und die beiden Töchter Pamela und Kaditja. Die Töchter wachsen in die Künstlerbohème der 20er Jahre hinein. Pamela freundete sich eng mit Erika und Klaus Mann, den Kindern von Thomas Mann, an. Der Schauspieler und spätere Theaterintendant Gustav Gründgens stößt zu dem Bund. Aus zweiter Ehe Pamelas mit dem Schauspieler Charles Renier geht Anatole Renier hervor. Der 1945 geborene Musiker und Autor erinnert sich nun an seine Eltern, insbesondere an die Mutter Pamela und ihre unkonventionellen Beziehungen zu den Kindern von Thomas Mann. Zunächst habe ich ihn gefragt, ihr Vater Charles Renier läuft der 8 Jahre älteren Pamela Wedekind auf der Bühne in die Arme?
Richtig. Und das hat er oft erzählt, dass er in Greifswald, das war sein erstes Engagement, und da hieß es, es müsse irgendeine Rolle besetzt werden und man hatte niemand. Dann hat er gesagt, ach, wie wäre es denn mit Pamela Wedekind? Und die war damals relativ bekannt, war Ensemblemitglied bei Gustav Gründgens am Preußischen Staatstheater. Und dann haben die gesagt, na ja, dann fahren Sie mal hin und schauen, ob wir die kriegen können. Dann ist er da hingefahren. Und da hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und eines Tages, das hat er oft erzählt, kann man auch ruhig weitererzählen, hat Pamela gesagt, ja, wollen Sie denn nicht hier übernachten? Dann hat er gesagt, ja, gerne, aber wo soll ich denn schlafen? Dann hat sie gesagt, ja, in meinem Bett natürlich. Und dann hat er
sie gesagt, war von Jugend an zupackend.
Ja, und dann hat er gesagt, in dieser Nacht hat sich ihm das Mysterium Frau erschlossen.
Es ist eine Künstlerehe gewesen, die aber glücklich war.
Im Wesentlichen schon. Wie alles gab es auf und ab und gelegentliche Eifersucht und so weiter. Aber nein, es war eine gute Ehe und sie sind zusammengeblieben. Wir waren als Kinder sehr dankbar, dass wir nicht Scheidungskinder waren und nicht uns mit irgendwelchen anderen Papas oder Mamas auseinandersetzen mussten. Und meine Mutter war sehr dankbar, immer bis zum Schluss, für seine Gegenwart und sein Dasein.
Anatole Renier, auf die Gefahr hin, dass das jetzt kitschig ist, aber wenn man mit Ihnen spricht, hört man, dass Sie nicht ein Ä sagen, dass jedes Wort präzise verstehbar ist. Ist das die Schule vom Vater?
Nein, das ist die Schule der Mutter und die hat es wiederum.
Legen Sie jetzt aber Wert drauf.
Nein, 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 auch natürlich vom Vater, aber unsere Mutter hatte eine geschliffene Sprache. Im Roman Mephisto von Klaus Mann.
Ganz berühmter Roman, der natürlich auch verfilmt wurde.
Ja, ist sie ja als Nicoletta von Niebuhr verewigt und treffend charakterisiert. Und dann, da steht es, jede Silbe war ein Triumph der Sprachtechnik. So hat er sie charakterisiert. Und sie hat großen Wert darauf gelegt, dass man deutlich spricht, dass man klar spricht, dass man sauber spricht, keine Fehler macht, also keine grammatikalischen Fehler macht. Und wer bei ihr genuschelt hat oder rumgenölt oder so, kam schlecht an.
Sie machen es mir sehr leicht. Sie haben den Roman Mephisto von Klaus Mann erwähnt, der von István Csábor mit Klaus-Maria Brandauer verfilmt wurde. Es geht um die Verwicklung eines Schauspielintendanten, in dem man unschwer Gustav Gründgens erkennt, ins Naziregime. Dazu muss man wissen, dass Pamela Wedekind ihre Mutter in jungen Jahren mit Klaus Mann verlobt war, allerdings nicht lange.
Nicht lange, die waren ja ganz jung. Das war irgendwie so eine Idee von Klaus Mann, aber es wurde in die Welt hinaus posaunt und alle haben sich darüber lustig gemacht und meine Mutter war immer stolz drauf. Sie hat gesagt, ja, dann habe ich mich mit Klaus Mann verlobt. Aber ihre eigentliche Freundin, ihre große Liebe war Erika Mann. Das war die große Liebe und ich habe ja in dem Buch Du auf deinem höchsten Dach, Tilly Wedekind und ihre Töchter, habe ich ja diese Beziehung ausführlich recherchiert und festgestellt, dass damals es Erika war, die Werbende, die Verliebte, ja, und Pamela sich immer ein wenig zurückgezogen hat, aber Erika Mann war eindeutig hinter Pamela Wedekind her und die waren ja wie eine Symbiose haben sie geradezu gebildet, als meine Mutter dann aus dieser Beziehung ausgeschert ist und den Dramatiker Karl Sternheim, der fast 30 Jahre älter war als sie und wahrscheinlich aus Kummer über den frühen Tod ihres Vaters Frank Wedekind.
Michael Köhler begrüßt Sie noch einmal. Wir setzen unser Gespräch mit dem Autor und Musiker Anatole Renier fort. Er ist der Sohn von Charles Renier und Pamela Wedekind und somit Enkel von Tilly und Frank Wedekind, dem berühmten deutschen Dramatiker um 1900. Anatole Renier, wir sind in München an einem bedeutsamen Tag zusammengekommen, um dieses Gespräch zu führen.
Genau, 12. Dezember, Geburtstag meiner Mutter. Sie wäre heute, wenn ich richtig rechne, 113 Jahre alt. Und ist aber schon 1986 gestorben. Da war sie gerade noch nicht 80, war 79.
Sie haben Klaus und Erika Mann erwähnt. Wir dürfen Gustav Gründgens nicht verschweigen.
Natürlich nicht. War eine ganz wichtige Person im Leben meiner Mutter, im Leben Marianne Hoppes, im Leben aller Schauspieler dieser Generation.
Ich bin Kind der 60er Jahre. Gustav Gründgens war auch Intendant in Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf groß geworden. Ich war noch Kind, da hat meine Mutter mir den berühmten Spruch gesagt, den Sie kennen. Hoppe, hoppe, Gründgens. Wir kriegen keine Kindkens. Wir kriegen keine Kindkens. Ja, das hat seine Gründgens.
Ja, und kriegt die Hoppe Kindkens, sind sie nicht von Gründgens. Naja, das war aber im Dritten Reich, hat man das gesagt, in Berlin, als sie geheiratet haben. Ich glaube, 36 haben sie geheiratet. Aber Gustav Gründgens war eine sehr wichtige, und ich glaube, kein deutscher Schauspieler dieser Generation, mein Vater, Will Quadflieg, wie sie alle heißen, ja, ist nicht von Gründgens beeinflusst gewesen. Und ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt sehr wieder damit beschäftigt, mit dieser Zeit, und schreibe ja gerade ein Buch über die literarische Szene in Nazi-Deutschland, der Schriftsteller, die hier geblieben sind, ja, nicht der Exilierten, die sind ja sehr dokumentiert, aber hier, wie war denn das, was haben sie gedacht, was haben sie gesagt und so weiter, das soll nächsten Herbst erscheinen.
Wir haben gerade, sind ein bisschen abgeschweift, lassen Sie uns noch eine Sekunde bei Pamela Wedekind bleiben. Wie erklären Sie sich diese intensive Liebe für die Künste, für das Kabarett und natürlich auch für das Experiment, für das Wagnis, gesellschaftliche Konventionen zu überschreiten. Sie haben gerade von der Liebesbeziehung zu Erika Mann gesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass Sie den 30 Jahre älteren Karl Sternheim heiratet. Sie haben davon gesprochen, dass Sie von 24 bis 28 mit dem bekanntlich sehr offen homosexuell lebenden Klaus Mann zusammen war. Wenn man das so hört, dann wird die ein oder andere Mutter oder Schwiegermutter würde heute noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Naja, gut, das ist das Schicksal all dieser Künstlerkinder. Natürlich Klaus Mann, Erika Mann, die ganzen Mannkinder, Pamela Wedekind, Khadidja, ihre Schwester, ich, meine Geschwister. Wir hätten ja alle studieren können, ja. Wir hätten Rechtsanwalt werden können oder Arzt oder Steuerberater oder was weiß ich, wurden es aber nicht. Es war überhaupt nicht auf dem Tablett. Es war überhaupt nicht ein Gedanke daran, dass man ja einen ganz normalen Beruf ergreifen könnte und gut verdienen könnte. Nein, es musste irgendwas Künstlerisches sein und es musste natürlich in der Richtung sein, wie es einem die Eltern, in meinem Fall sogar die Großeltern, aber in Pamelas Fall war es der Vater, war es die Mutter, ihnen vorgemacht haben, die alle ein Künstlerleben, Bohem nicht. Wedekind war kein Bohemien, der war im Gegenteil ein sehr korrekter Mensch, aber eben unkonventionell. Wedekind hat seine Zeit herausgefordert wie kaum einer und die Tilly hat mit 19 den geheiratet. Das war natürlich ein Vorbild. Und deswegen war es ganz klar, dass Klaus Mann schreiben wollte. Es war ganz klar, dass Erika Mann irgendwas Besonderes machen wollte. Und Pamela hatte die Lieder ihres Vaters von ihm gelernt. Dann hat sie die weitergesungen, musste natürlich Schauspielerin werden und so weiter. Und ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, Schauspieler zu werden, wollte das aber nicht. Ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl dabei und habe mich dann auf die Musik, wie im Übrigen auch zum Beispiel der Michael Mann, der jüngste Sohn von Thomas Mann, der ja dann auch...
Der Vater von Frido.
Der Vater von Frido, der ja dann auch umgesattelt hat, irgendwann seine Bratsche an den Nagel gehängt und Germanistik studiert und dann Professor war in, glaube ich, Berkeley oder so.
Und nach der Scheidung von Sternheim heiratet dann ihre Mutter 1941 den Schauspieler Charles Renier.
Ja, warum nicht?
Dann kommen drei Kinder. Und eins sitzt vor mir.
Richtig.
Welche Erinnerungen haben Sie an die Mutter?
An die Mutter habe ich an die Erinnerung, dass sie sehr nervös war, sehr temperamentvoll, ja, auch relativ unbeherrscht. Also sie hat gerne irgendwelche Nervenzusammenbrüche gehabt. Aber eine sehr, sehr gutherzige, anständige Frau, eine auch in gewisser Hinsicht naive Frau.
Als der gesellschaftskritische Dramatiker und Lyriker Frank Wedekind 1918 im Alter von 54 Jahren stirbt, hinterlässt er eine bildschöne junge Frau und zwei kleine Töchter. Vor mir liegt ein Buch, das Sie geschrieben haben, Anatole Regnier. Es handelt von Ihrer Großmutter und ihren Kindern. Es heißt »Du auf deinem höchsten Dach«, Tilly Wedekind und ihre Töchter. Eine Familienbiografie. Auf dem Buchumschlag ist eine junge, attraktive Frau mit forschem Schritt zu sehen. Sie ist modisch gekleidet, wendet ihren Blick nach links. Es ist aber nur ein halbes Bild. Das ganze Foto liegt auf dem Tisch vor uns. Wir sehen ihre Großmutter neben ihrem Mann, dem provokantesten Dramatiker seiner Zeit, neben Frank Wedekind. Beschreiben Sie es mal.
Das Bild wurde in Berlin aufgenommen. In einer Straße, es regnet, das kann man sehen. Und Wedekind
ist Ihr Großvater?
Mein Großvater, Frank Wedekind, geht sehr aufrecht, sehr gerade in einem Umhang, den wir heute noch haben, diesen Umhang, mit einem Hut und einem Regenschirm. Und er geht sehr geradeaus.
Also hat eine Melone auf, hat fast wie so ein, ich will nicht sagen wie ein Panzer umhängen, aber man sieht die Hände nicht. Ne? Man sieht einen sehr korrekten Mann.
Sehr korrekt gekleidet. Man sieht, die Schuhe sind blank gewichst, die glänzen, ja, sogar im Regen. Und daneben ist Tilly. Und man sieht ganz deutlich, dass Tilly ihm folgt. Nicht umgekehrt. Und das war auch eben die Konstellation der Ehe und insofern auch interessant, weil es Wedekinds Lebensthema beleuchtet, nämlich die Mann-Frau-Beziehung, das Spannungsverhältnis Mann-Frau, das immer auch eben ein sexuelles ist. Und dieses Bild muss aufgenommen, ich habe nicht das genaue Datum.
Aber 1910, wenn ich es richtig weiß.
Aha, 1910, naja, das war schon, da war die Ehe schon ein wenig kriselig, 1910. Ich hätte gedacht, es wäre früher, aber jedenfalls kam dann bald die Zeit, wo Wedekind krank wurde und älter wurde und sich seiner Männlichkeit nicht mehr so sicher war wie in jüngeren Jahren, wo Tilly dann die Stärkere wurde. Und letzten Endes ist er an diesem Konflikt auch gestorben, mit 53 Jahren. Und sein ganzes Werk dreht sich ja darum. Und ich muss sagen, ich habe diesen Grundkonflikt, halte ich auch für einen der allerentscheidendsten Konflikte überhaupt. Und habe auch sein Werk dahingehend interpretiert, weswegen ich der meiner Frank Wedekind Biografie den Untertitel »Eine Männertragödie« gegeben habe. Und Wedekind hat das oft thematisiert. Er wusste ganz genau über die Kraft der Frau. Die ganze Lulu handelt davon.
Also wir sagen das jetzt alles so nebenbei, was das für ein Skandal bedeutet hat. Im Vorkriegsdeutschland um 1901, also auch Tilly ist 15 und sagt Gedichte auf von Schiller, sie ist bildhübsch, wir haben sie noch nicht ganz beschrieben. Sie trägt nicht wie andere Frauen im Kaiserreich eine Hochsteckfrisur, sie ist modisch modern, würde ich sagen. Sie ist auch 20 Jahre jünger, darf man auch nicht unterschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig.
Wie haben die sich kennengelernt?
In Wien, bei einer Aufführung der Büchse der Pandora, dem zweiten Teil der Lulu-Tragödie, die da in Deutschland verboten war und von Karl Kraus in einer halb privaten Aufführung auf die Bühne gebracht wurde. Und
es gibt zu dieser Zeit wilhelminische Zensur von sittenwidriger Kunst. Nur mal so am Rande erwähnt, was uns so selbstverständlich erscheint, war damals ein Skandal.
Ja, nicht nur ein Skandal, es war auch, die Zensur war eine mächtige Behörde, die einem richtig schaden konnte. Und das war ein bestimmten Städten unterschiedlich, war in Preußen anders als in München oder in Bayern, war in Österreich wieder anders. Ja, aber es gab die Zensur überall. Wedekind hat sehr unter den Zensur gelitten, ist jahrelang behindert worden und ich hatte den Eindruck, später haben die gar nicht mehr reingeschaut, was überhaupt in den neuen Stücken drin stand. Nur wenn der Name Wedekind, haben sie schon verboten. Da haben sich Tilly und Frank kennengelernt. Tilly war 19 und er war, glaube ich, 41 oder 42.
Man sieht auf dem Foto schon, dass sie ein bildschönes Mädchen war, kultiviert, Klavierunterricht, Geigenunterricht und sie will Schauspielerin werden.
Das ist richtig. Die Tilly war eine, die auch ausgebrochen ist. Denn das hat der Tilly niemand in die Wiege gelegt. Ja, genau wie es dem Wedekind, genau wie es Thomas Mann niemand in die... Das ist ja das gerade, dass diese, unsere Eltern- und Großelterngeneration, die sind ja alle ausgebrochen. Ben, Pfarrerssohn, der hätte ja auch Pfarrer werden können.
Hat ein dickes Buch, nur von den Briefen an Tilly Wedekind, ja, 1930 bis 1955. Ja, ja. Also heftige Beziehung.
Absolut, absolut. War Tillys große Liebe, muss man sagen. Das war die Liebe ihres Lebens, war Gottfried Benn. Natürlich, Wedekind war wie ein Koloss über ihr. Also sie war immer die Witwe Tilly Wedekind. Sie hat ihn ja über mehr als 50 Jahre überlebt. Ja, aber ihre große Liebe, die Leidenschaft, die hatte sie für Gottfried Benn.
Es gibt nicht wenige, die sagen, dass die Briefe zwischen Gottfried Benn und Tilly Wedekind von großer Einfühlsamkeit zeugen.
Ich sehe, Benn war ein außerordentlich aufmerksamer, sehr höflicher Mann. Und seine Tochter hat das mal sehr schön formuliert. Nele, der hatte eine Tochter aus erster Ehe. Und die hat gesagt, ja, dieser kluge Gottfried Benn, wenn man in seiner Nähe war, dann hatte man das Gefühl, ja, hier ist der Fels, auf den ich bauen kann.
Der deutsche Dichter und Dramatiker Frank Wedekind ist für seine Dramen Frühlingserwachen und Lulu berühmt. Darin wandte er sich gegen schulische Dressur, bürgerliche Scheinheiligkeit und Prüderie. Er meinte, der Mensch wird abgerichtet oder er wird hingerichtet. Weil es in seinen Theaterstücken um ungekannte Wünsche, Sexualität, Gotteslästerliches und die Macht- und Kraftverhältnisse zwischen Mann und Frau geht, wurden seine Texte um 1900 als anstößig empfunden, als sittenwidrig eingestuft und verboten. Noch einmal habe ich ein Foto mitgebracht, das die Eheleute Wedekind zeigt. Es ist von 1910 und veranschaulicht, wie offensiv sie die Geschlechterrollen und Moralvorstellungen ihrer Zeit attackierten.
Also Wedekind liegt zurückgelehnt auf einem Stuhl in einer Pose der Hilflosigkeit und Tilly im Tütü mit Ballettschuhen.
Sie ist so 3,24?
Ja, sitzt ihm auf den Schoß und beachtet ihn gar nicht, schaut geradeaus, während er auf sie schaut. Es ist also genau umgekehrt wie das vorige Bild. Und hier ist Tilly tatsächlich die überwältigende Weiblichkeit, der er hier in diesem Sinn gar nicht gewachsen ist. Ein berühmtes Bild, das ist aus dem Stück »Die Zensur«, wo Wedekind seine ganze Ehegeschichte, das muss man sich ja mal vorstellen, er war ja da gnadenlos, hat seine ganze Ehegeschichte in ein Theaterstück verpackt und die Tilly musste das mit ihm spielen. Für dieses Stück musste sie lernen, auf einer Kugel zu gehen. Das muss man ja erst mal üben, das ist ja wahnsinnig schwer. Und er hat sie so weit gebracht, bis sie das konnte.
Er guckt auf dem Bild auch gewissermaßen unter ihrem Rock hervor. Das ist ja auch interessant.
Ja, genau. Kann man so sagen, ja. Ja, also ein skandalöses Bild. Es war auch eine skandalöse Aufführung. Ich habe das Stück sehr gerne, weil es sehr viel von ihm preisgibt. Wird heute lange nicht mehr gespielt.
Die hatten sich gerade kennengelernt. 1906, da ist sie 19. Da lernt sie den 22 Jahre älteren Wedekind erst kennen.
1905 und dieses Stück ist, glaube ich, von 1907 oder 8. Also da waren sie gerade so 2 Jahre verheiratet.
Ein interessanter Punkt, wenn man darüber jetzt so selbstverständlich redet, ist, es handelt sich ja um ein Stück über auch dann später in Wedekinds berühmtesten Stück Frühlingserwachen, über das Erwachen sexueller Begehrlichkeiten von Kindern. Es handelt aber auch von Gewaltfantasien, Dinge, wo man heute sagt, wie kann das sein? Aber er ist in seiner Zeit eigentlich in guter Gesellschaft. Denn kein geringerer als Sigmund Freud oder andere arbeiten an der Entdeckung der unbewussten Wünsche. Das Thema des Sadomasochismus ist noch neu, wird aber gerade auch von der jungen Neurologie, von der Psychoanalyse entdeckt. Hinzu kommt, dass überhaupt die Entdeckung, dass die Frau überhaupt Sexualität hat. Wir müssen denken, 1889 ist das Stück geschrieben, ja, als ungeheuerlich in der Kaiserzeit, was das hieß damals, ne?
Richtig. Also wir sprechen jetzt von Frühlingserwachen. Ja. 1891 ist es in München entstanden. Er musste es auf eigene Kosten drucken lassen. Kein Verlag wollte es haben oder hat sich getraut, das zu veröffentlichen. Und kein Theater hat es gespielt bis 1903. Also das waren 12 oder mehr Jahre, es Max Reinhardt gewagt hat in einer sehr abgemilderten, abgeschwächten Form. Aber das hat Wedekinds Durchbruch gebracht.
Ein Stück über den Selbstmord eines Schülers und die repressive Sexualmoral der Zeit.
Ja, und kurzum gesagt, der Konflikt ist ja der, dass ein 14-jähriges Mädchen wird schwanger, Wendla Bergmann, von ihrem Klassen- oder Schulkameraden Melchior Gabor. Und der wiederum hat den Freund Moritz Stiefel. Und Moritz Stiefel ist eben dem Leben nicht gewachsen. Kommen ganz tolle Szenen vor und er will sich umbringen und geht hinaus.
Das sind Anspielungen auf die Schweizer Schulerfahrungen von Wedekind.
Richtig, richtig. Und geht hinaus und es kommt ihm entgegen das Mädchen Ilse. Eine Art Edelprostituierte oder Modell von Malern und also ein lockeres Mädchen. Und sie sagt, ja, was machst du denn hier? Komm doch mit mir. Wir machen es uns gemütlich. Paraphrasiere jetzt, ja, das ist ganz anders ausgedrückt. Aber im Wesentlichen ist das, komm doch mit mir. Und er traut sich nicht. Und dann geht sie, sagt sie halt, naja, gut, dann tut es mir leid, dann eben nicht. Und dann sagt er, naja, gut, ich hab's nicht geschafft. Ich hatte nicht den Mut, jetzt mit ihr zu gehen, weil sie ja eventuell meine wilden sexuellen Wünsche, an denen ich auch zum Teil scheitere, hätte sie vielleicht erfüllt. Nein, ich habe es nicht gewagt und erschießt sich.
Michael Köhler begrüßt Sie noch einmal. Wir setzen unser Gespräch mit Anatole Renier fort. Der Buchautor, Gitarrist und Chansonnier ist Kind des Schauspieler-Ehepaars Charles Renier und Pamela Wedekind. Seine Großeltern sind Tilly Wedekind und der Dramatiker Frank Wedekind. Letzterer gilt als wegweisender Erneuerer des Theaters und der literarischen Moderne. In Kunst und Leben Wedekinds, da ging es um die unerfüllten Wünsche des Herzens und des Körpers. Die Sexualität der Frau ist am Ende des 19. Jahrhunderts noch unerforscht und darüber zu sprechen vollkommen tabu. Genau darüber aber schreibt er ungeheuerliche Theaterstücke. In Hannover wurde dieser Dramatiker 1864 geboren. Wedekind selber ist ein Sitzenbleiber und ein Frühentwickler zugleich. Er schwärmt 1889 in München für das Dekolleté der Kellnerin. Kurz darauf in Paris betreibt er Sexualstudien. Im Klartext, er amüsiert sich mit Freudenmädchen. Ins Tagebuch trägt er etwa ein über Minet, die kleine Katze. Ich nehme ihre Füße auf meinen Schoß, klappe sie mehrmals auseinander, sinke dann dazwischen. Obschon sie sich vorher nicht gewaschen hat, ist nicht der leiseste Beigeschmack zu spüren. Wer Wedekinds Briefe und Erinnerungen liest, der kann durchaus noch heute rote Ohren bekommen. Das hat pornografischen Charakter?
Richtig. Und das war für ihn ein, glaube ich, eine Art Lebensschule, wie im Übrigen es für viele Männer Paris damals war, weil dort man Dinge gekriegt hat, die man sonst nicht gekriegt hat, in Deutschland schon gar nicht.
Das nannte man dann Kokotten oder Grisetten.
Kokotten, Grisetten, das waren junge Frauen, die ihre Kinder oder Eltern damit ernährt haben. ja, und berühmt waren für ihren Charme und ihre Lockerheit, und mit denen hat Wedekind viele Erfahrungen gemacht. Da kam ihm dann die Idee zu dem Drama Lulu. Also, und das hat ja eine lange, lange Geschichte.
Den meisten bekannt durch die Oper von Alban Berg aus 1937.
Ja, nicht nur das, nein, das ist schon als Figur, war sie immer schon sehr berühmt. Es war nur so, dass die Urfassung war so unspielbar, auch rein sprachlich. Das ist Fäkalsprache und Flüche und alles Mögliche drin. Und das wurde immer unter Verschluss gehalten, und Wedekind hat selber das dann umgearbeitet, hat zwei Stücke draus gemacht, Der Erdgeist und Die Büchse der Pandora. Den Erdgeist hat er mit Tilly 100 Mal gespielt, ihre ganze gemeinsame Bühnenlaufbahn. Die Büchse der Pandora war zu seinen Lebzeiten immer verboten, wurde 1-2 Mal gespielt, unter anderem damals in Wien, wo er die Tilly kennengelernt hat. Und nach seinem Tod wurde das natürlich dann rauf und runter gespielt, aber die Urfassung wurde überhaupt erst 1988 durch Peter Zadek zum ersten Mal gespielt. Und seitdem haben sie viele andere gespielt, und es gibt immer wieder neue Versionen.
Wenn man es sich leicht machen wollte und nur die Hälfte verstanden hat, würde man sagen, das ist Ferkelskram. Man könnte aber umgekehrt sagen, ganz im Gegenteil, dieser Wedekind schreibt da 1889, 91 wird Frühlingserwachen fertig. Wir müssen mal denken, das ist 130 Jahre her. Eigentlich unglaublich modern. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, ein Autor der Frauenrechte vielleicht und auch des Antisemitismus, der dagegen sich eingesetzt hat.
Auf jeden Fall, das war sein Credo, hat immer gesagt, ein Antisemit ist kein anständiger Mensch und ein anständiger Mensch ist kein Antisemit. Obwohl er hatte jüdische Freunde und war natürlich, also er hat sich jetzt da nicht besonders eingesetzt. Er hat auch, war ja eigentlich kein in dem Sinne politischer Mensch. Aber sein Credo, sein Lebensthema war, wie gesagt, war die Sexualität und das Spannungsverhältnis für ihn. Da hat die Tilly auch gesagt, es war für ihn immer Kampf. Ja.
Er war auch extrem eifersüchtig, richtig?
Er war extrem eifersüchtig. Und das ist eigentlich die Männertragödie, dass dieser Mann, der so viel für die Befreiung der Frau getan hat, selber das nicht leben konnte und nicht die Großzügigkeit hatte oder die innere Weite oder so, das auch persönlich durchzuführen, in dem Sinne eine Haltung zu haben, die er von anderen gefordert hat, weil er ja in vielen Stücken hat er immer die freie Sexualität, jeder mit jedem, gerade wie man es gerne möchte, ohne Zwang, ohne Ehe, ohne schlechtes Gewissen. Das hat er quasi in seinen Stücken gefordert, aber wehe, wenn die Tilly auch nur Anstalten dazu gemacht hatte, das mal in der Praxis umzusetzen.
Der Schauspieler und Schriftsteller Frank Wedekind zählte zu den meistgespielten Dramatikern seiner Epoche. Seine gesellschaftskritischen Stücke über bürgerliche Scheinwelt und verborgene sexuelle Wünsche waren so anstößig, dass sie lange unaufführbar waren. Im letzten Teil unseres Gesprächs mit seinem Enkel Anatole Regnier geht es um den frühen Wedekind und den Kabarettisten, der 1901 das erste politische Kabarett Deutschlands gründete. Der Schüler Wedekind schreibt schon über geschlechtliche Liebe zu einer Zeit, da die Mitschülerinnen der eigenen Schwester noch mit »Sie« angesprochen werden. Zu dieser Zeit dichtet der 17-jährige Wedekind das Drama »Felix und Galatea«. Darin heißt es, schlürft das Vergnügen, bald wird es versiegen. Das Thema der Nymphe, der glücklichen Lust und der Poesie hat früh Besitz von ihm ergriffen?
Ja, und er war ein Versschmied aus Lust und Laune. Konnte das sehr gut, konnte früh eigentlich Gedichte immer aus dem Ärmel schütteln und hat früh erstaunlich virtuose, an Heine erinnernde, erstaunlich mit als 15-Jähriger richtig gut gut handwerklich, sehr gut gemachte, ironische Gedichte ganz schnell schreiben können.
Ja, mit Versmaß, und Sie sagen es, spöttisch, sensualistisch, lebensfroh und immer gegen Kirche, Klerus und König.
Ja, genau, genau.
Greife wacker nach der Sünde, nur die Sünde bringt Genuss. Ach, du gleichest einem Kinde, dem man alles zeigen
muss. Genau.
Wir müssen erwähnen, wir kommen in München zusammen, Anatole Renier. Da ist entstanden das erste politische Kabarett, in dem Frank Wedekind eine wichtige Rolle innehatte, das nur kurz bestanden hat, aber ganz wichtig war. Und das hieß
Die 11 Scharfrichter, 1901, glaube ich, gegründet.
Nicht weit von hier in der Türkenstraße.
Ja, richtig, in Schwabing, in einem Hinterzimmer eines Lokals. Ich glaube, von Kabarett in dem Sinne kann man nicht sprechen. Das war einfach eine Vereinigung von Dichtern, Schriftstellern, Autoren, die da die Möglichkeit hatten, ihre Sketche und ihre Gedichte und so weiter auf die Bühne zu bringen.
Aber wichtig, und damit schließt sich der Bogen fast unseres Gesprächs, da hat Wedekind eigens komponierte Sachen zur Gitarre gespielt.
Ja, natürlich. Das hat er von Anfang an. Das war für ihn immer so eine Art Nebenbeschäftigung. Das konnte er einfach und hat früh schon eben eigene Gedichte vertont, obwohl er nicht Noten lesen konnte oder wenn, dann ganz fehlerhaft. Es gibt Aufzeichnungen von ihm, die ganz falsch sind, wo die Vorzeichen falsch gesetzt sind. Aber er konnte gute Melodien erfinden. Also er hatte da ein sehr gutes Ohr und hat diese Stücke auch selber vertont und dann selber gesungen.
Ja, das ist wichtig, weil wir kennen in der Geschichte, auch als Schüler lernt man das, wir kennen den Dramatiker, wir kennen den Überwinder des Naturalismus, wir wissen, dass Alfred Kerr sich für die neuen großen modernen Autoren eingesetzt hat, als da sind Hauptmann, Schnitzler und Wedekind. Was wir aber kaum wissen, was ich natürlich durch Sie gelernt habe, den großen Liedersänger und Liederschreiber.
Richtig, Bänkelsänger, ja. Und damit hat er sein Geld verdient als junger Mann, als niemand seine Stücke spielen wollte. Hat es nicht gern getan, hat immer drauf geschimpft, auf dieses elende Sklavendasein, dass er da jeden Abend hin muss und so. Aber muss eine ungeheure Wirkung. Es gibt ja kein Tondokument von ihm und keinen Film. Also niemand weiß, wie die Stimme wirklich geklungen hat oder wie er sich bewegt hat oder so.
1918 gestorben.
1918, noch gut. Über andere gibt's. Tolstoi gibt's. Man sieht ihn in seinem Bahnhof, wo er dann gestorben ist. Also man sieht, wie er gegangen ist, so weiter. Und das war 1911. Und also es gibt natürlich, aber bei ihm aus irgendeinem Grund nicht. Aber es gibt viele Berichte über seine Wirkung von Heinrich Mann, von Otto Falkenberg, von Hans Carossa. Das waren alles junge Männer, die dann mal da geguckt haben und beeindruckt waren über diesen Wedekind. Nicht zuletzt Bertolt Brecht, der ihn kurz vor seinem Tod noch lesen hat hören und singen hat hören und gesagt, dass kein Sänger hat mich je so begeistert wie dieser ungeschulte Frank Wedekind. Und angeblich hat er noch als reifer Mann bei Inszenierungen vorgemacht, so hat das Wedekind gemacht, so müsst ihr das auch machen. Wenn ihr das so macht, dann funktioniert's. Ja? Und auch als Schauspieler war ja Wedekind ganz ungeschult, hat zwar ein bisschen Unterricht genommen, aber hat das nie richtig verinnerlicht, war auch ganz bestimmt kein Schauspieler. Und wenn er nicht seine eigenen Stücke gespielt hat, hat er auch nicht gewirkt. Aber wenn er seine eigenen Texte, seine eigene Überzeugung auf die Bühne gebracht hat, dann war er irgendwie unschlagbar. Und die berühmte Tilla Durieux, die ja nun eine sehr gewiefte Schauspielerin war, hat eben gesagt, er war, wenn in seinen Stücken der stärkste von uns allen, obgleich wir das handwerklich besser konnten. Aber er hatte eine solche Glut, solche Präzision, dass wir da alle, hat er uns alle in den Schatten gestellt.
Zum Schluss soll ein Gedicht Frank Wedekinds zur eigenen Melodie erklingen. Pamela Wedekind, die Mutter von Anatole Renier, hat die Lieder ihres Vaters Wedekind gelernt und ihrerseits an den Sohn Anatole weitergegeben. Und der singt uns jetzt Ilse von 1904 aus den Dichtungen vom Brettl fürs Brettl. Sie hörten Das Erwachen der Moderne, Anatole Renier und seine Familie. Und zu guter Letzt noch die Schlussstrophe aus Frank Wedekinds Zwiegesang. Und so sagen wir denn bis zum nächsten Jahr. Euch, ihr lieben Freunde, gute Nacht. Hoffend, dass es kein zu großer Blödsinn war. Uns auf jeden Fall hat's Spaß gemacht. Deshalb wollen wir auch nur recht viel Leute haben, die an Kunstgenüssen sich wie heute laben. Dann gedeihen alle Künste wunderbar, bis der Weltenbau zusammenkracht. Die Redaktion der Sendung hatte Stefanie Rapp, in der Technik war Roman Weingart.
In der Sendung Information und Musik hörten Sie eine Wiederholung vom 1. Januar dieses Jahres. Das Gespräch mit dem Musiker, Autor und Vortragskünstler Anatole Renier hat Michael Köhler geführt.